Und so habe ich schnell verstanden, dass wenn man sich gar nicht so groß anpreist oder verkauft oder von vornherein das Image hat, gleich kommt sie, die besonders kluge, belesene Person, und dann fragt man einfach zwischendurch, wie viel Einwohner hat Düsseldorf, das kann doch jedem passieren, weiß ich nicht. Ja, guck mal, und dann macht die vorher so auf Welle, die hat überhaupt keinen Plan. Aber wenn sie irgendwo reinkommen und sagen, einfach von sich selber alles niedriger halten, dann können sie mit wenig überraschen.
Sina Peschke trifft.
Und hier ist schon die nächste Podcast-Folge Sina Peschke Best of Guests. Ihr hört hier die schönsten Interviews aus meiner Radioreihe Sina Peschke trifft und jetzt neu im Podcast-Universum Verona Poth. Düsseldorf war jetzt nicht der nächste Weg, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung, aber trotzdem, sie hatte einen Plan. Sie wollte immer finanziell unabhängig sein und das stand einfach über allem. Und verdammt nochmal, sie hat es geschafft. 2019 hat sie ihre erste Biografie geschrieben, beziehungsweise schreiben lassen. Und das war dann auch unser Thema. Wir fangen jetzt einfach mal an.
Genau.
Verona, schön, dass du da bist. Und das wird heute, da freue ich mich am meisten drauf, das wird ein Gespräch auf Augenhöhe, denn wir beide sind zusammen 101 Jahre alt.
Oh Mann, also erstmal freue ich mich, hier zu sein, aber um das auszurechnen, da brauchen wir ja die ganze Sendung für. Aber liebe Hörer, ihr könnt ja schon mal anfangen, dann wisst ihr ja auch genau, wie alt wir sind.
Wir können noch einen Tipp geben, du bist die Jüngere.
Ja, die Jüngere, es handelt sich hier um Sekunden.
Und wie Verona Poth ihren 50. Geburtstag verbracht hat, das hören wir hoffentlich gleich. Was möchtest du? Kaffee? Möchtest du Wasser? Möchtest du was Süßes?
Oh, ist ja eigentlich alles da. Ich glaube, ich fange einfach mal mit dem Kaffee an, weil ich finde, Sonntag ist immer so ein Tag, da fängt alles mit einem Kaffee irgendwie an.
Und bei dir uns auch,
doch, auch, ne?
Okay. Also wie ich schon sagte, zusammen sind wir 101 Jahr alt. Wie hast du deinen 50. Geburtstag gefeiert?
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass es immer nur ganz oder gar nicht gibt, so ein bisschen mit Sachen, die ich emotional entscheide. Und dieses Mal war mir einfach so zumute zu sagen, nee, ich möchte eine ganz, ganz große Party geben. Wir hatten eine Bühne, wir hatten eine Liveband, und es kam Modern Talking auf die Bühne. Es war eine Überraschung,
ein Double. Oh, das war ein Double, ja, genau.
Aber Dieter sah wirklich sehr, sehr echt aus. Thomas Anders sah auch gut aus, aber der Überraschungseffekt, als das Lied dann auch wirklich anfing mit Sherry, Sherry Lady.
Und wirklich, das volle Klischee?
Ja, volle Klischee, haben natürlich alle gelacht und Spaß gehabt und ein paar haben natürlich auch schon in den ersten Sekunden gedacht, oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein. Mhm. Es war also wirklich ein großer, großer Spaß.
Und wie geht's dir jetzt so mit der 5 vor der 0?
Also ich bin ja ganz ehrlich auch gar kein Zahlenmensch. Ich bin kein Mensch, der darauf achtet, welches Jahr wir gerade haben. Aber so war ich immer. Und das hat manchmal vielleicht auch seine Vorteile. Ich bin ja spät Mama geworden. Und ich war das erste Mal 35 und bei dem Roccolito 42. Und ich bin auch zum Arzt gegangen, zur Untersuchung und habe gedacht, so, jetzt möchte ich doch gerne noch ein zweites Kind. Und er, das ist ja schön für Sie. Wissen Sie, wie alt Sie sind? Und ich so, oh, ich bin jetzt irgendwie so kurz davor, 41 zu werden. Naja, nun, dann ist das alles nicht so einfach, sagte er. Und ich musste so lachen. Und ich, wieso? Gucken Sie mich mal an, ich bin fit wie ein Turnschuh. Und er, ja, Sie können ja aussehen, wie Sie wollen, aber trotzdem gibt es eine biologische Uhr. Und da hat er ja natürlich recht, aber ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ne?
Und da hast du das erste Mal gemerkt, dass es eng wird, ne?
Ja, also einfach von der Aussage. Und für mich war das klar, wenn ich ein Kind möchte, dann kriege ich halt eben eins. Aber die biologische Uhr, die hat mich gar nicht so interessiert. Und da habe ich nur gedacht, naja, es gibt doch tatsächlich auch so Naturgesetze, egal wie man sich fühlt oder wie man ausschaut. Und da war ich dann ganz froh, dass ich doch noch so mit 41 auf die schlaue Idee kam, noch mal schwanger zu werden und
schnell
nicht erst
noch,
mit 45.
Genau. Ja. Sag mal, wann hast du denn beschlossen, deine Biografie zu schreiben? Ich nehme mal an, das ist die erste mit 50. War das auf dem Geburtstag oder stand das schon vorher fest oder wie kam es?
Also man hatte mich eigentlich schon immer gefragt, wann ich eine Autobiografie schreibe, auch schon mit 30. Und ich hatte auch schon mal richtig mit einem Verlag einen Vertrag abgeschlossen. Das mag ungefähr 8 Jahre her sein. Ich hatte über 12 Kapitel tatsächlich damals schon geschrieben und habe dann auch irgendwann mal das so empfunden, dass ich gesagt habe, ich möchte es aber gar nicht veröffentlichen, weil ich merkte, dass das so ein Herzstück ist. Das ist so ein bisschen wie ein Tagebuch hergeben. Und als mein Buch damals schon 12 Kapitel fast erreicht hatte, da habe ich gesagt, nee, ich möchte es nicht veröffentlichen. Es war einfach nicht die Zeit. Und jetzt, 8 Jahre später, hatte das wieder nichts mit einem bestimmten Geburtstag zu tun, sondern wieder kam die Frage auf mich, wir würden gern ein Buch machen. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt ist irgendwo in mir so ein Gefühl von, ich habe Lust, mein Leben aufzuschreiben. 30 Jahre gehe ich zurück, weil ich 30 Jahre jetzt eine TV-Karriere habe. Und damit starte ich dann auch mit dem ersten Kapitel Musikkarriere to go. Da war ich so 19, 20.
Also du willst damit sagen, du bist jetzt Erwachsener.
Viel Erwachsener. Es ist ja viel Zeit vergangen. Ja. 30 Jahre.
Und das ist auch wirklich ein sehr launiges Buch geworden, muss ich sagen. Und ich musste sehr lachen, gleich zu Anfang. Denn noch bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja, was ist sie denn jetzt eigentlich? Und komischerweise ging dein Buch genauso los. Dein Sohn hat dich auch irgendwann gefragt, Mama, was machst du eigentlich beruflich? Kannst du es vielleicht allen nochmal erklären, die uns jetzt zuhören?
Ja, also Diego war damals 12 und er weiß ja, dass ich im Fernsehen arbeite und dass ich viel unterwegs bin und dass Visagisten zu mir nach Hause kommen, viele Kleider rein und rauskommen und dass man abends immer mal wieder, wenn man im Fernsehen einschaltet, die Mama sieht. Aber wie nennt man das alles? Wir sagen oft dazu Entertainer und da ist natürlich auch was dran, aber es ist natürlich eine seltene Berufsbezeichnung für ein Kind. Und er sagte zu mir, Mamiti, ne, so mit so einem langgezogenen I, Mamiti, was machst du eigentlich genau beruflich? Und ich habe gesagt, ja, Mami arbeitet im Fernsehen, weißt du doch, ich mache dieses und jenes. Du siehst mich doch immer. Ja, aber das kann man ja gar nicht richtig bezeichnen. Und es lag Post auf dem Tisch und da war ein Briefkopf bei. Das war ein Schreiben von der Künstlersozialkasse. Die gibt es tatsächlich und die unterstützt alle Menschen, die einen künstlerischen Beruf haben. Und ich bin jetzt seit über 30 Jahren kontinuierlich dabei. Das bedeutet, ich bin seit über 30 Jahren anerkannte Künstlerin.
Und du hast deinem Sohn erklärt, die Mama ist eine Lebenskünstlerin. Ich glaube, das trifft es ziemlich
genau. Ja, weil er war natürlich klein, aber er konnte ja schon lesen. Und er guckte drauf und überlegte sich und sagte, das stimmt, sie ist Mitglied, steht auch noch drunter, von der Künstlersozialkasse.
Da muss was dran sein.
Jetzt behauptet sie, Künstlerin zu sein. Und dann zog er von dannen. Und Franjo sagte nur, oh mein Gott, was erzählst du denn Diego denn jetzt schon wieder? Und ich, nee, wieso, Franjo, lies doch mal. Da, Künstlersozialkasse, Verona Pot, Mitglied.
Du bist in Hamburg groß geworden und dann geht es ja eigentlich mit der Lebenskünstlerin schon los. Du hast erstmal die Schule geschmissen, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Du hast keinen Abschluss, ne? Du bist von der Schule und hast auch keine Ausbildung gemacht, sondern du hattest einen ganz anderen Plan. Warum hast du gedacht, dass du es auf die konventionelle Art, so mit Abschluss und Studium und allem drum und dran, niemals schaffen wirst?
Naja, es ist so ein bisschen, ich bin also 68 geboren und somit bin ich also in so einen Jahrgang reingerutscht, wo man, als ich dann langsam so 17, 18, 19 wurde, war es tatsächlich so, dass man immer gerade den Mädels das so zugeordnet hat, ihr werdet Bürokauffrau, das ist so das große Ziel. Erstmal machen wir mittlere Reife oder Abitur und dann muss man sich rechtzeitig bewerben. Ich erinnere gerne noch an das Passfoto, das man machen musste. Man hat noch zu Hause auf einer Schreibmaschine eine Bewerbung geschrieben und ich finde den Beruf auch ganz ehrenvoll und der macht bestimmt auch Spaß, wenn man dahin gehört. Aber wenn man sich natürlich heute mich anschaut mit meiner ganzen Art, hätte ich das natürlich nicht lange in einem Büro ausgehalten. Also es wäre einfach nicht mein Plätzchen gewesen, wo ich hingehöre. Und das spürte ich, aber es war keine Zeit, nicht die Zeit wie heute, Castingshows, verrückte Ideen, plötzlich eine Bachelorette zu werden, berühmt zu werden oder ins Big Brother Haus zu ziehen oder einfach für den Playboy Bilder zu machen, um dann auf einmal ins Fernsehen zu kommen, sondern das war eine Zeit, wo wir drei Programme hatten und wo außer Rudi Carrell niemand anders im Fernsehen war und da war der Weg dorthin nicht so einfach. Man konnte auch nicht einfach irgendwo vorsingen, entdeckt werden oder sich als Model bewerben. Das war sehr schwer. Aber ich wusste zumindest, wenn ich jetzt mein Abitur mache, dann wird alles seinen Lauf nehmen. Und irgendwie muss ich aus der Nummer raus. Und wenn ich jetzt hier abbreche, natürlich auch unter dem Vorwand, ich muss noch mal als Model irgendwo in Paris arbeiten, weiß ich auch, setze ich mich ja selber unter Druck. Ich bin ein Erfolgsmensch. Und mir fiel es nicht leicht, mein Abitur abzubrechen, aber ich habe gedacht, gut, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich alles geben, um auf der anderen Seite erfolgreich zu werden. Und heute werden die Kinder so erzogen, wenn sie kreative Berufe haben wollen, sagen die Eltern, du möchtest Schauspieler werden, das finde ich gut, aber erst machst du ein Abitur, dann studierst du was oder machst eine Ausbildung, dann hast du ja auch noch ein anderes Standbein, wenn es nichts wird. Aber ich habe damals für mich alleine entschieden, ich konnte mich ja nicht selbst erziehen in diesem Fall, sondern ich hatte einen Kopf einer 17-Jährigen und habe gesagt, nee, das ist jetzt wirklich nicht mein Weg. Ich muss das hier erstmal abbrechen, dann gibt es einen riesen Ärger. Und dann muss ich allen beweisen, dass ich dann nicht ein normaler Schulabbrecher bin, der jetzt einfach hier aufgibt, sondern dass ich ganz andere Träume habe. Und dann heißt es so, auf in die weite Welt. Und dann muss ich mich beeilen und muss ich fleißig sein, um erfolgreich zu werden, damit irgendwann mal dieses abgebrochene Abitur, diesen Abbruch der Schule auch kein Makel in meiner Vergangenheit werden. Ja. Und deswegen habe ich es gemacht.
Was sehr auffällig ist, ist dein ausgeprägter Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit. Das betonst du ganz, ganz oft in diesem Buch. Ich meine, ich kann das verstehen, aber wo kommt das bei dir her?
Naja, meine Mutter hat mich einfach so erzogen im Sinne von Emanzipation im Grunde genommen. Sie hat immer zu mir gesagt, wenn du finanziell unabhängig bist, kannst du auch alles alleine entscheiden. Das bedeutet ja nicht, dass man, sag ich mal, wahnsinnig viel Geld verdienen muss, weil mir geht's nicht um Luxusträume in erster Linie, sondern die finanzielle Unabhängigkeit bedeutet für mich einfach, wenn man in der falschen Ehe ist zum Beispiel, auch an einem Tag sagen zu können, wenn das Haus eigentlich gehört, so, ich nehme meine zwei Kinder und ich gehe jetzt und dann miete ich mir erstmal eine Wohnung an, dann suche ich mir einen Job und dann gehe ich weiter, aber nicht hundertprozentig von jemandem abhängig zu sein, das war mir wichtig. Oder eben auch zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal ein Jahr im Ausland leben, dann einen Job zu kündigen und zu sagen, so, ich bin jetzt mal weg ein Jahr und dann neu anzufangen, sei es Los Angeles oder sei es einfach London, aber dann mit seinem eigenen Geld einen Anfang zu finden. Weil ansonsten muss man ja zu jemand ziehen und vielleicht auch mit jemand auskommen, mit dem man innerlich gar nicht klarkommt. Und ich habe einfach schnell gelernt, wenn du dein eigenes Geld verdienst, kannst du dir die Dinge kaufen, die dir gefallen. Erstens, zweitens bist du unabhängig. Du kannst mehr sagen, was du denkst, weil du dir mehr erlauben kannst. Und das Allerwichtigste ist am Ende, das habe ich gemerkt, als meine Mutter so schwer an Dement erkrankt ist, du kannst auch mit Geld richtig Gutes tun. Die Medikamente von meiner Mutter, die waren zum Schluss über 6 Jahre wahnsinnig teuer. Und sie war über meinen Vater, über die Techniker Krankenkasse ganz normal versichert. Und natürlich gab es Gespräche von Ärzten, dass die gesagt haben, das und das steht ihrer Mutter zu. Aber wenn wir das und das jetzt verwenden könnten, da wäre ihr natürlich viel mehr mit geholfen. Mhm. Aber sie müssten sie privat bezahlen. Und da nützt auch keine Umarmung oder große Liebe. Da hilft einfach in der Situation natürlich, diese finanzielle Möglichkeit zu haben, das kann ich mir hier leisten. Das war natürlich bezahlbar. Mhm. Aber wenn ich jetzt nichts aus meinem Leben gemacht hätte, hätte ich meine Mutter damit nicht unterstützen können.
Und du hast ja diesen Plan auch ziemlich schnell verwirklicht. Ich meine, es brauchte eigentlich nur einen Sommerhit, da warst du schon einen Riesenschritt weiter. auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ne?
Ja,
also ich muss das zu meiner Schande gestehen. Ich habe diesen Titel bestimmt 100-mal abgefahren. Aber mir war nicht klar, dass du dich hinter Chocolate verbirgst. Wirklich. Aber wir kennen ihn natürlich alle, diesen Song Ritmo della Noche. Und der hat dich finanziell unabhängig gemacht zum ersten Mal. War das Glück?
Einfach ein bisschen Größenwahn und natürlich sehr viel Mut. Ja. Und Improvisation ohne Ende. Ja, und Fleiß ohne Ende, weil wer nicht wirklich gut singen kann, dann muss ja alles andere perfekt können. Also ich habe 5 Jahre lang Singles produziert, auf den Markt gebracht. Mein erster Song war Ritmo de la Noche, es folgte Everybody Salsa, Olela Ola, Fiesta Tropical und Love of My Life und Kiss. Also ich habe 5 Jahre lang Singles produziert, auf den Markt gebracht. Der erfolgreichste war Ritmo de la Noche, aber die anderen waren auch erfolgreich und ich war sozusagen 5 Jahre meines Lebens Sängerin. Mhm. Ich habe als erste westliche Gruppe in Peking im Fernsehen gesungen. Ich war in Brasilien, ich war in Singapur, in Spanien. Ich bin mit den SOS-Kinderdörfern nach Kenia geflogen. Alles als
du
Sängerin.
Du hast die Welt gesehen sozusagen. Ne?
Ja, ich finde es so witzig als Sängerin, weil ich ja gar keine Sängerin richtig bin.
Ja.
Ich hatte einen ausgeliehenen Beruf.
Ich finde es ja so schön, in deinem Buch zu lesen, ich musste singen, obwohl ich gar nicht singen konnte und ich habe moderiert, obwohl ich gar nicht moderieren konnte. Dann kam Piep, dann kam Veronas Welt. Ne? Vor allen Dingen, du hast dich oft oder meistens auch selbst gemanagt, hast Finanzfragen selbst geklärt. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du ein Händchen für sowas hast?
Naja, also finanziell war das einfach so, dass ich komme aus einfachen Familienverhältnissen. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter war Friseurin, hatte immer einen Friseursalon in Hamburg und meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich war so einfach damals noch Kind, 6, 7 Jahre alt. Und in dieser Zeit bin ich ganz normal als Scheidungskind mitten in Hamburg groß geworden. Und da musste man schon ein bisschen tough sein, weil ich eben auch früh angefangen habe zu modeln neben der Schule. Und ich musste ja auch immer lernen, auf mich aufzupassen in der Welt der Fotografen. Als junges Mädchen war das alles natürlich nicht so einfach, aber so war das auch einfach finanziell. Meine Eltern haben mich geliebt, die waren sehr nett, sonst hätte ich vielleicht auch nicht meine Karriere so hinbekommen oder meine Vita. Aber trotzdem, sie konnten mir einfach nicht Dinge ermöglichen wie, ach Schatz, hier ist das Geld für einen Führerschein oder jetzt kaufen wir dir ein Auto, wir haben für dich eine kleine Wohnung klar gemacht oder wenn du verreisen willst, dann buchen wir dir sichere Reisen, sondern sie haben mir immer so viel sie konnten gegeben, aber ansonsten bin ich in einem ganz normalen Hochhaus groß geworden und da ging es auch manchmal so ein bisschen zur Sache, aber das Geld reichte immer für ein Geburtstagsgeschenk, ich habe auch eine Mofa bekommen, eine ganz neue damals und habe mich sehr darüber gefreut. Und wenn ich mehr wollte, was ich auch brauchte, dann musste ich mir was einfallen lassen. Ich musste einfach alle Chancen ergreifen und daraus etwas machen. Und das war mir auch wichtig und hat mir schnell Spaß gemacht. Als ich das erste eigene Geld als Model verdient habe, habe ich erstmal meiner Mutter eine Waschmaschine gekauft, weil wir gerade keine hatten. Und sie hat auch gesagt, warum machst du das? Und ich fand das einfach irgendwie so innerlich einfach so schön, was zurückzugeben, wie mein Buch auch heißt, nimm dir alles und gib viel, weil sie auch immer mir alles gegeben hatte. Jetzt war halt die Waschmaschine gerade kaputt und irgendwie hatte keine Zeit und nicht wirklich das Geld, um eine neue zu kaufen. Und auf einmal habe ich gedacht, ja, die kann ja nicht jetzt alles mit den Händen waschen, wenn sie immer noch abends von der Arbeit kommt. Ja, und so entsteht ein sozialer Gedanke, aber auch einer, das, was meine Mutter mir immer gepredigt hat, siehst du, jetzt hast du gearbeitet, du hast was geleistet, du hast was dafür bekommen und jetzt kannst du dir was kaufen, anderen helfen oder jemanden glücklich machen. Und das ist das Schönste am Geldverdienen. Das muss ja nicht immer so viel sein. Ne?
Wie hältst du es denn heute mit dem Geld? Habt ihr getrennte Konten oder habt ihr ein gemeinsames Konto?
Ja, ich bin ja gar nicht so für so Regeln. Allgemein, wer bringt den Müll raus oder wer holt mittwochs die Kinder von der Schule? Wer ist für den Garten zuständig? Also Franja und ich, wir leben einfach sehr glücklich zusammen. Wir sind beide mehr oder weniger gleich alt. Ich glaube, ich bin sogar noch ein Jahr älter. Also habe ich auch mehr zu sagen. Nein. Mhm. Aber wir machen beide einfach unser Ding und wir reden über solche Dinge eigentlich gar nicht so viel. Franja hat sein eigenes Einkommen, ich natürlich meins. Wir leben in einem schönen Haus, das uns beide zusammengehört. Ja, und dann bezahlt jeder das, was er für richtig hält. Und das
aber du weißt zumindest Bescheid. Also es gibt ja, worauf ich hinaus will, es gibt ja eine ganze Menge Frauen, auch in unserem Alter, ne? Die wissen meistens gar nichts, was da so läuft. Die sagen einfach, das mit den Finanzen, das macht mein Mann. Deswegen wollte ich dich fragen, wie das bei dir so läuft. Ob du vielleicht sagst, ich brauche auch ein Konto für mich.
Nee, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, dass überhaupt irgendeiner was in meinem Leben sozusagen über mich zu sagen hat. Mhm. Also ich kann es verstehen, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat zusammen, um die ganze Familie zu ernähren, um alle Kosten zu tragen, dann muss man natürlich sich auch absprechen bei größeren Sachen, weil man sonst den Rahmen sprengt. Das ist klar, wenn man so eine Ehe führt und sagt, ich habe das Einkommen, mein Mann das und das, wir zahlen gerade das Haus ab und die Kinder gehen zur Schule, da kann denn nicht einer von dem Ehepaar plötzlich sich was ganz Großes einfach so kaufen, weil dann bringt man ja alles durcheinander. Das finde ich toll, wenn Ehepaare sich dann da zusammentun, die Sachen besprechen. Und wenn der Mann sagt, ich brauche ein neues Auto, und dann sagt die Frau, Schatz, aber viel wichtiger ist doch, dass wir erstmal eine neue Waschmaschine kaufen. darüber kann man ernsthaft wirklich auch reden. Aber wenn man, sage ich mal, finanziell ein bisschen unabhängiger ist, dann ist das ja eigentlich auch wirklich meine Sache, was ich mir kaufe. Ne? Aber da ich ja auch mit ganz, ganz wenig Geld schon lange in mein Leben ausgekommen bin, ist das auch nicht etwas, womit ich nicht gut umgehen kann. Also ich kann sowohl mit viel Geld als auch mit wenig Geld gut umgehen. Beides ist übrigens schwierig.
Ist so. Jetzt hat sich ja die öffentliche Wahrnehmung doch ein bisschen geändert. Viele Menschen haben mitbekommen, dass du ziemlich clever bist und dass das gar nicht so ist, wie man das immer denkt. Ist dir das eigentlich recht so? Macht es die Sache jetzt nicht schwieriger, wenn alle wissen, die weiß ganz genau, wo es lang geht?
Ja, es gibt ja immer so ein bisschen diese ganze Geschichte von irgendwie stell dich dumm und sei schlau, ich weiß es nicht. Ich finde das eine so jetzt als erwachsene Frau alles ein bisschen albern. Ich hatte das auch nicht wirklich als Plan, sondern es passierten einfach Dinge, die mir ein Image verpassten, das witzig war. Es war eigentlich nicht wirklich ein Image, dumm zu sein, sondern es war eigentlich ein Image von irgendwie ein Tick daneben zu sein. Man hat immer gesagt, die Kleine hat doch einen Schuss. Also die redet viel zu schnell, ab und zu fehlt mal ein M, dann wieder ein N bei dem und den. Und was sagt sie da überhaupt? Und dann kokettiert sie natürlich mit ihrem Aussehen. Der Rock ist doch viel zu kurz, die Stimme ist viel zu hoch. Und wenn ihr irgendwas passiert, die Erste, die drüber lacht, ist sie selber. Da dachte man ja auch immer so ein bisschen, ja, so irgendwo, dass ich auch vielleicht ein bisschen so einen kleinen Schuss habe. Ne? Und deswegen habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, dumm herum sind alle schlau. Weil genau so war meine Situation. Irgendwie hatte ich ja meinen Riesenspaß mit diesem Image und habe damit gespielt, aber ich habe es nicht vorher kreiert oder mir ausgedacht, sondern es passierte durch viele Situationen. Zum Beispiel, als ich zur Piep-Moderation kam, es gab keine Zeit für ein Moderationstraining. Ich hatte noch nie vorher moderiert, schon gar nicht 4 Sendungen an einen Tag. Mhm. Und wenn man 4 Sendungen im Fernsehen aufzeichnet, das Millionenpublikum am Sonntag präsentiert werden soll, aus Gründen, Spargründen, 4 Sendungen an einen Tag, weil man dachte, mit Verona Feldbusch kann man es ja machen, da bin ich auf den Zahnfleisch gegangen. Das war eine Leistung, unglaublich. Und natürlich habe ich die Kamera gesucht. Es waren 4 Kameras da. Man hat mir nur vorweg gesagt, mit Rotlicht, da schaust du rein. Und wenn ich in die eine Kamera sprach, dann tauschte sich das Licht nach rechts oder links. Ich suchte immer das rote Licht. Und so sah man Verona Feldbusch da stehen, die Stimme zu hoch, der Rock zu kurz und ständig suchte sie die Kamera und hallo, herzlich willkommen, wo sind wir denn? Ach, bei Piep. Und immer danach war ich eigentlich froh, dass ich die Begrüßung schon beim Kasten hatte. So, und und dann hinterher haben natürlich alle gedacht, ja, was ist denn mit ihr? Mhm. Aber man stand ja leider nicht drunter, so im Untertitel, das arme Menschenkind musste 4 Sendungen an einem Tag aufzeichnen, ne? Dann hätte das vielleicht was erklärt. Und so sagte man, die sucht doch nicht jetzt schon wieder die Kamera. Und man hat mir Fußstapfen bis zu meinem Moderationsstuhl geklebt.
Eigentlich unglaublich.
Damit ich den finde. Natürlich, nach einem Jahr, wo das schon super erfolgreich war und wir über 2 Millionen Zuschauer hatten, da war das natürlich ein Riesenspaß. Und ich bin immer brav über diese aufgeklebten Fußstapfen zu meinem Stuhl und ich habe ihn gefunden und alle freuten sich.
Weißt du, was mich erstaunt hat? Dass die 4 Wochen mit Dieter Bohlen so viel Platz in deinem Buch einnehmen. Ich habe gedacht, du hast da schon so einen imaginären Haken gemacht.
Ach, ich glaube,
dass du es erwähnt hast, erwähnen würdest, war mir klar, aber es hat doch wirklich viel Platz.
Ja, also es hat viel Platz, weil auch, sagen wir mal so, es gibt Kapitel, die sind kürzer und länger, aber ich finde zum Beispiel auch das Kapitel, wo ich Franjo kennengelernt habe, ist auch eigentlich sehr lang, auch Piep, 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 der Playboy hat mich lieb. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das längste Kapitel geworden ist, aber
ziemlich lang.
Es ist ziemlich lang, aber bei 272 Seiten sind die anderen nicht zu kurz gekommen. Ich sage es nur so, weil Dieter Bohlen ist ein Teil aus meiner Vergangenheit von den letzten 30 Jahren. Und wer A sagt, muss auch B sagen, weil es hängt ja damit an, dass wir tatsächlich uns ineinander verliebt haben, dass wir geheiratet haben, dass wir uns dann in 4 Wochen auseinandergelebt haben und dann eben auch, dass es leider zu einem unschönen Ende kam und ganz zum Schluss, wie wir unseren Weg gegangen sind in unterschiedlicher Richtung. Und wenn man über dieses Kapitel erzählt, dann ist das natürlich auch klar, dass man von A bis Z einmal durcherzählt und nicht nur einen Teil rausnimmt.
Das fand ich sehr interessant und ich fand auch einen Satz besonders erwähnenswert bei all den Zitaten, die in den letzten Jahren da über die Bühne gegangen sind. Und zwar hat Dieter Bohlen Jahre später wohl gesagt, es kann nur einen Kapitän geben und bei uns waren es immer 2. Ich glaube, das ist eine ziemlich objektive Sicht auf die Dinge, oder?
Ja, also ich habe auch, Dieter immer auf Augenhöhe gesehen. Mhm. Ich war damals 28 ungefähr, als wir uns kennenlernten. Er war, glaube ich, 41, also auch relativ jung. Auf jeden Fall noch mal 9 Jahre jünger, als ich heute bin. Daran muss man sich einfach noch mal erinnern. Es ist ja eine Geschichte, die 20 Jahre her ist. Und er hatte sich kopfüber mich verliebt. Und ich habe ihn damals ja nie als irgendeinen großen Pop-Titan gesehen, weil Modern Talking seit 8 Jahren vorbei war. Und ich kannte Modern Talking nur von den Nora-Geschichten. Mhm. Und hatte damit gar nichts weiter zu tun. Und als ich auf Dieter traf, war er natürlich immer noch der erfolgreiche Dieter Bohlen, ganz klar. Aber es war ja auch einfach normal ruhig in sein Leben geworden. Mhm. Er war unterwegs als Blues System Sänger und führte ganz normal sein Leben, genau wie Thomas Anders. Aber dieser Fokus wie heute durch die 2 Sendungen Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent, das war ja gar nicht so präsent. Und in der Zeit war Dieter Bohlen mir ein Begriff, aber natürlich kamen wir auch auf eine viel entspanntere Art und Weise zusammen als heute. Heute sind wir beide sehr präsent, heute ist einfach eine andere Zeit.
Ich glaube auch, dass die emanzipierte Haltung, die du vertrittst, keiner erstmal so vordergründig vermutet hat, am wenigsten Dieter Bohlen selbst, ne?
Ja, also das ist, wenn man es genau sieht, eigentlich nicht der Fall, weil er hat sich ja kopfüber in mich verliebt, weil er ja genau wusste, wie mein Charakter war. Wir haben uns ja auch ein Jahr lang getroffen, ohne dass wir ein Paar waren, steht ja alles im Buch. Ja. Und das ist auch wichtig, das zu schreiben, damit man nicht versteht, oh, das war abends eine Begegnung und keiner wusste so genau, was los ist und auf einmal waren wir verheiratet. Nee, nee, sondern wir haben uns ja ein Jahr lang getroffen und sehr intensiv einfach uns unterhalten, gelacht, spazieren gegangen, Spaß gehabt. Wir waren ja kein Paar. Somit waren wir immer in irgendeinem Restaurant, in einer Hotelhalle und haben eigentlich wirklich uns kennengelernt. Und warum heiratet Dieter Bohlen eine 28-jährige Miss Germany vom Fleck weg, in dem Sinne ohne Ehevertrag? Weil er wusste genau, wie ich bin. Das weiß auch heute noch. Und er hat natürlich vor allen anderen gewusst, dass ich einen Geschäftssinn habe, dass ich emanzipiert bin, dass ich ziemlich vorwärts gehe, dass man mir den Mund nicht verbieten kann und dass ich einen auch den letzten Nerv rauben kann und dass ich alles ausdiskutiere, wenn es 3 Tage dauert. Aber das hat ihn ja begeistert, weil hübsche Mädchen gibt es ja wie Sand am Meer. Da muss man sich ja nicht die verrückteste raussuchen, die komplizierteste und dann noch ohne Ehevertrag heiraten. Das macht ja kein normaler Mensch. Und Dieter war begeistert von meiner Art und darin hat er sich verliebt. Er konnte damit nur nicht umgehen, aber er wusste genau, was er sich ins Haus holt, sage ich mal salopp. Aber
wirklich?
Ja, man hat halt den Husky ausgesucht, der viel Auslauf braucht und sowieso macht, was er will. Dann hat er den dann hinterher auch gedacht, oh Gott, hätte ich doch lieber den kleinen Raucherdackel genommen. So, ja, falsche Wahl sozusagen, aber er wusste ganz genau, wie ich war, ganz klar. Das hat er ja auch immer gesagt, ne? Also so, das wusste er.
Emanzipation ist überhaupt ein schönes Thema und da reden wir gleich nochmal weiter. Als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich natürlich noch mal geguckt und geschaut, wie war das eigentlich damals. Und da ist mir noch mal das Streitgespräch mit Alice Schwarzer untergekommen, was ich damals schon sehr unterhaltsam fand und heute noch umso mehr. Also ihr habt euch da richtig gefetzt, muss ich sagen. Und das war 2001. Und ich glaube, erkannt zu haben, dass du doch ganz schön gepiekst warst, sagen wir es mal so. Ne? Du warst irgendwie innerlich auf 180. Wie siehst du das heute, 18 Jahre später? Bist du immer noch so konträrer Meinung oder hat sich bei dir was verändert, was die Wahrnehmung von Emanzipation anbelangt? Oder?
Also im Grunde genommen haben Ali Schwarz und ich eigentlich nie ein Gespräch über Emanzipation gehabt, sondern wir hatten eigentlich ein Gespräch über eine, sage ich mal, unfaire Beleidigung. Sie ist einfach auf eine Buchmesse gegangen und hat tatsächlich gesagt, Verona Felbusch ist eine Ohrfeige für jede emanzipierte Frau in Deutschland ungefähr. Ja.
Wie doof müssen Männer sein, dass sie auf so etwas reinfallen? Dann müssen wir es jetzt mal ganz...
Genau, das ging auch noch hinten ran.
Ja, genau.
So, und das war ein flacher Spruch, wie doof müssen Männer sein in Mehrzahl und überhaupt darauf reinfallen. Ich kann mich gar nicht an so viele Männer in meinem Leben erinnern, aber egal. Es war ja einfach auch mal eine Beleidigung, aber passend zur Buchmesse mit dem Heftchen Emma unterm Arm war das vielleicht ganz gut, mal über eine Verona Felbusch sowas zu sagen, weil dann passierte ja auch das, was sie sich wahrscheinlich auch erhoffte. Ne? Und die Presse stürzte sich drauf, es wurde darüber geschrieben und die Einzige, die es nicht mitbekam, war ich. Und als mein Manager mich anrief und sagte zu mir, ja, Verona, du bist eingeladen bei Johannes B. Kerner mit Ali Schwarzer. Du kennst ja unsere Frauenrechtlerin. Und dann sagte ich so, ja. Und dann sagte er, kannst du und hast du Lust? Und ich, ja, klar, machen wir. Ja, aber sie hat was über dich gesagt. Und in meinen Kopf kam sofort ein großes Kompliment. Sie wird sicherlich gesagt haben, ich bin ein Vorbild für die deutsche emanzipierte Frau. Ich sah mich schon in diesem Satz, als er dann plötzlich genau sagte, sie hat gesagt, du bist eine Ohrfeige für jede emanzipierte Frau in Deutschland. Und ich, wie bitte? Und dann sage ich, warum sagt die denn sowas? Und er so, ja, sagt sie, halt sie gesagt. Und jetzt ist die Frage, ob du mit ihr in eine Diskussion gehst. Und ich so, ja, ich konnte das gar nicht glauben, weil das so null zu mir passte. Also ich bin sowas von emanzipiert natürlich schon immer gewesen und ich dachte, das kann ja nur Missverständnis sein. Und bin wirklich mit dem guten Glauben hingefahren, dass wir sozusagen im Geiste Schwestern uns hinterher umarmen werden und glücklich aus der Sendung gehen, weil sie verstehen wird, dass das ein Missverständnis war. Ich habe gedacht, das werden wir aufklären. Aber
und Kerner hatte gar nichts zu sagen in dieser Sendung,
glaube ich. Der arme Herr Kerner, der gute Johannes, kam nicht zu Worte.
Ich frage noch mal anders. Hattet ihr in der Zwischenzeit Gelegenheit, euch nochmal in Ruhe und vielleicht nicht in der Öffentlichkeit über dieses Thema zu streiten?
Das Problem ist, dass Frau Schwarzer auch nicht ganz so viel Humor hat und nicht ganz so entspannt ist. Also sie würde, glaube ich, lieber sterben, als mit mir an einem Tisch zu sitzen. Und ich habe ja damals sie nochmal getroffen und ich bin halt, denke ich, ganz wohlerzogen. Natürlich grüße ich sie und sie ist auch ein kleines bisschen älter als ich und natürlich lasse ich ihr da auch gerne mal den Vortritt. Aber das ist für mich natürlich auch selbstverständlich, aber wir haben sogar zusammen eine Kampagne danach gemacht. Es war eine Kampagne, die von unserer Regierung ausgesucht wurde. Es ging einfach um Arbeitsplätze und Selbstständigkeit. Und man hatte beschlossen, uns beide tatsächlich auf ein großes Plakat zu nehmen. Auf der einen Seite Frau Schwarzer mit ihrem Heftchen Emma Und auf der anderen Seite die Unternehmerin Verona Fellbusch mit ihrer damals Verona Streams AG als Vorstandsvorsitzende. Und zum Teil gehörte Dessous in meine Kollektionslinie, Jogginganzüge und Bademode. Und ich hatte mit 118 Filialen Karstadt einen Vertrag, Shop in Shop. Das war natürlich wirklich auch ernst zu nehmen als Unternehmerin. Und wir trafen natürlich für das Foto aufeinander. Es war sehr kompliziert. Frau Schwarzer passte es nicht, wie ich meine Dessous in der Hand gehalten habe. Wir sollten beide unsere Produkte präsentieren. Meine Kosmetik präsentiert wurde. Frau Schwarzer wollte auch in einen anderen Raum geschminkt werden. Obwohl sie ja immer ungeschminkt kommt, war sie aber auch mit ihrer Visagistin eine Stunde in einem Raum. Und sie hatte immer noch etwas auszusetzen. Ein kurzes Zwischengespräch war nicht wirklich möglich. Mhm. Aber ich muss auch sagen, mir hat das damals nicht viel ausgemacht, weil der Spiegel schrieb, Punktesieg für Pöms. Was will ich mehr am nächsten Tag? Und sie hatte keine Pöms an.
Es gab mal einen Film, der hieß Ein unmoralisches Angebot mit Demi Moore, Robert Redford und Woody Harrelson hieß er. Ne? Und das, was Demi Moore nur im Film sozusagen passiert ist, das hast du in Wahrheit erlebt.
Das stimmt.
Schöne Geschichte, nur mit dem Unterschied, dass du nicht weißt, ob es sich um einen Typ handelt, der Robert Redford vielleicht auch nur ansatzweise ähnlich sieht. Ja? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das war.
Ja, also es ist tatsächlich so passiert, dass ein unmoralisches Angebot direkt eigentlich zu mir ins Management kam. Also es kam glücklicherweise auch nicht zu mir direkt nach Hause, sondern ins Management. Es gab tatsächlich diese Anfrage, dass ein Multimillionär sich gemeldet hat mit einem langen Brief, mit der Bitte, er würde mir ein Privatjet zur Verfügung stellen, mich gerne einladen und mit mir eigentlich einen wunderschönen Tag verbringen mit Champagner und Kaviar. Und wir würden dann, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war Paris, also wir würden auch übers Wochenende mit seinem Privatjet wegfliegen und mit allen drum und dran, um es mal so zu nennen. Und er wäre bereit dafür eben auch tatsächlich 1 Million D-Mark zu bezahlen.
D-Mark oder Euro?
Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, in welchem Jahr das war. Aber mal überlegen,
ich glaube, es war ein Euro.
Euro. Dann ist das ja, wie lange ist das denn jetzt her?
Der Euro kam 2002.
13 Jahre ungefähr. Der Euro kam 2002 und jetzt haben wir 2019.
19, also 17 Jahre.
Ja, so ungefähr.
Wie lange braucht man, um sich so ein Angebot auf der Zunge zergehen zu lassen, um es dann doch verständlicherweise abzulehnen? Oder vielleicht ist es dir auch sogar schwer gefallen?
Nee, also ich bin da ja sehr altmodisch und sehr, sehr konsequent. Also mich kann man nicht kaufen. Mich kann man höchstens als Moderatorin buchen oder vielleicht springe ich auch nochmal aus der Torte. Nein, das war jetzt Spaß. Das ist einfach nicht möglich, mich als echten Menschen so in dieser Form einzukaufen, weil mir nichts im Leben so wichtig wäre, als jemandem das Gefühl zu geben, mich besessen zu haben, einfach für eine gewisse Zeit. Das wäre ja wirklich wie ein Vertrag und das wäre ja mit Haut und Haar und das wäre einfach für mich alles nicht möglich, weil das kann man naturell gar nicht verstehen, dass ich jemanden gehören sollte gegen meinen Willen einfach für eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite ist und bleibt das natürlich auch ein Fantasiekompliment, weil man sich natürlich denkt, wow, irgendwo sitzt ein verrückter Multimillionär, bietet 1 Million Euro für eine Nacht mit mir auf so eine spannende, geschriebene Art. Der Privatjet, der Champagner steht kalt, der Kaviar, wir fliegen nach Paris, wir gehen einkaufen, wir gehen Pretty Woman-mäßig, sind wir denn unterwegs? Da denkt man an das unmoralische Angebot mit Demi Moore, da denkt man eben an Julia Roberts, an Pretty Woman und so weiter. Aber die Wahrheit ist natürlich auch so, dass das für mich gar nicht in Frage kommt.
Das ist ja vollkommen klar.
Ja, warum? Es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen würden, auch vielleicht prominente Frauen, warum nicht? Jeder von uns ist ja ganz anders. Kann ja sein, dass jetzt gerade irgendeine Zuhörerin denkt, so dass wenn mir das passiert, ich würde direkt Ja sagen. Ich glaube gar nicht, dass jeder da Nein sagt. Ich finde es auch gar nicht unmoralisch, wenn einer dem zustimmt. Das ist so eine Sache, die muss ja eigentlich jeder für sich entscheiden. Ich meine, wir leben in einer sehr offenen Zeit zur Zeit gerade. Und wenn jemand meint, dass es so für ihn ein verlockendes Angebot ist, nur für mich kam das so gar nicht in Frage. Das hat mich ganz durcheinander gebracht.
Als letzte Woche die Nachricht kam vom Tod von Karl Lagerfeld, musste ich sofort an dich denken, weil ich ja weiß, dass dein Hochzeitskleid von Karl Lagerfeld designt wurde. Mhm. Wie erinnerst du dich an Karl Lagerfeld?
Ja, ich habe ihn natürlich sehr gemocht und Karl und ich, wir sind wirklich Freunde geworden, weil so ein Hochzeitskleid wird nicht in 5 Minuten entworfen und designt, sondern ich bin damals 3-mal nach Paris geflogen. Er hat mich in dem Atelier von Coco Chanel empfangen. Es war alles so, wie man das aus den Büchern kannte, alles weiß gehalten, weiße Lilien. Es waren die dicken Backsteingläser von den Scheiben zu sehen, die damals Coco Chanel inspirierten, diese Flasche Chanel Nummer 5 zu kreieren und alles so, wie ich es gelesen hatte. Und da wurde mir irgendwie klar, oh mein Gott, das kleine Mädchen aus Hamburg, die mit den irgendwie mit der falschen Stimme, ich sah mich ja oft selber so als die kleine Miss Hamburg, ist jetzt hier in Paris mit Karl Lagerfeld zusammen und mein Traum, den ich schon mit 14 hatte und immer wieder Freunden erzählt hatte, als ich so 19, 20 war, weil zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich ein eigenes Modeatelier und es war Cocktailkleider und Abendkleider ausschließlich. Und in dieser Arbeit, diese Kleider zu nähen, zu entwerfen, hatte ich immer diese Fantasie, irgendwann mal Karl Lagerfeld zu treffen. Und immer, wenn ich dann aus Spaß sagte zu meiner Partnerin, Geschäftspartnerin Sonja, eines Tages wird Karl Lagerfeld mein Hochzeitskleid nähen. Natürlich hat man dann gesagt, ganz bestimmt, klar, ruf ihn doch am besten mal an. Aber so sollte es denn sein. Und so war das mein Traum.
Konntest du da Kritik anmelden oder Wünsche anmelden oder hat er sich da überhaupt nicht reinreden lassen?
Als ich ihn besucht habe, hat er mich total herzlich empfangen. Es waren immer 5, 6 Leute um ihn rum, aber total nett, die ihn einfach unterstützten in seiner schnellen Art. Er war ja blitzgescheit und er hatte auch ein gewisses Tempo, genau wie ich. Ich habe das geliebt. Und als er dann an seinem privaten Schreibtisch saß und er das große weiße Blatt nahm und den spitzen Bleistift, da war ich erstmal natürlich sprachlos. Und er fing an, ein schönes Kleid zu zeichnen mit einem überlangen Hals. Und ich schaute so drauf und dachte mir nur, oh mein Gott, wie komme ich an diese Zeichnung hinterher? Das ist mein echtes Hochzeitskleid. Und Karl Lagerfeld, ich hatte nur eine Idee, an dieses Blatt Papier zu kommen. Und da passierte es, dass er blitzschnell das Papier wieder zusammenknödelte, weil er das nicht gut fand, was er gerade gezeichnet hat, Richtung Papierkorb warf und schnapp hatte einer seiner Assistenten das abgefangen und zerrissen. Oh. Also mir war klar, der Perfektionist ist hier im Raum, ich bin weit weg noch davon.
Aber seine Zeichnung, clever,
ja, weil er vielleicht nicht jetzt unter seinen eigenen Leuten, aber jeder könnte ja so angefangene Zeichnungen rausnehmen, die wären ja viel wert oder die hätte man ja gerne. Das ist ja so, wie wenn Picasso ein Bild mal und das kurz zusammenrollt und sagt, ich fange nochmal von vorne an. Also ich wäre zufrieden mit einem halben Bild von Picasso. Und und dann hat er später, als er die Zeichnung fertig hatte, guckte er mich an und meinte, und, gefällt's? Und ich so, ja. Und dann meinte er, noch irgendwelche Wünsche? Und ich habe gesagt, nein. Und später wurde ich gefragt, warum ich nichts gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn Picasso ein Bild malt, sage ich doch nicht nur noch ein bisschen grün oder ich würde ein bisschen mehr Geld nehmen. Da mischt man sich nicht ein. Also das ist dann wirklich albern. Und ich finde, da muss man zu einer vielleicht Änderungsschneiderei gehen, aber nicht zu Karl Lagerfeld.
Ich persönlich habe kein Brautkleid. Du hast eins von Lagerfeld. Was macht man mit einem Brautkleid, was man einmal angehabt hat?
Ja, also ich habe natürlich damals schon gewusst, nach der Trauung, das Kleid lasse ich an für den ganzen Abend und hatte mir weiße Turnschuhe besorgt, die man unterm Kleid gar nicht sah, um durchzutanzen, Spaß zu haben und die hohen Schuhe auszuziehen, weil ich einfach nicht nach der kirchlichen Trauung wieder in ein normales Kleid schlüpfen wollte. Ich wollte das Kleid bis zum Schluss tragen. Inzwischen hat sich mal vor Jahren das Deutsche Museum gemeldet.
Oh.
Damals war ich noch nicht so bereit, es rauszurücken. Jetzt spiele ich schon eher mit dem Gedanken, mit so einem kleinen Vereinbarung, dass wenn meine Jungs heiraten, ich das Kleid wiederbekomme. Weil ich möchte, dass Diegos Braut und auch Roccos Braut eines Tages dieses Kleid tragen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeine Frau auf dieser Welt sagt, das möchte ich nicht. Weil es ist einfach das schönste Kleid der Welt. Und Karl Lagerfeld wird ja in jeder Generation in die Geschichte eingehen.
Welche Größe?
Ich würde sagen, so zwischen 36 und 38 liegt das Kleid. Das hat ja keine
setzt
richtige
natürlich
Größe.
Auch ein bisschen unter Druck,
es ist
ne?
ja maßgeschneidert, ja. Da kommt man schon rein. Und ich glaube, dass meine Jungs etwas früher heiraten als ich. Also ich sehe so eine 25-Jährige da in diesem Kleid. Das wird schon passen. Das schaffen wir.
Jetzt habe ich ein Zitat gefunden. Moment. Und habe mir nicht aufgeschrieben, von wem das war. Vielleicht kannst du mir helfen. Verona ist die schlauste Frau, die ich je getroffen habe, aber mit Abstand auch die anstrengendste. Hut ab, wie du das aushältst. Genau, das war Alexander Elbertshagen. Er ist der Chef einer Werbeagentur. Das hat er deinem Mann Franjo zum 50. Geburtstag ins Ohr geflüstert. Fühlst du dich da gut wiedergegeben?
Ja, also vielen Dank nochmal an Alexander, weil Alexander hat das größte Management hier in Deutschland, hat sehr, sehr viele sehr gute Künstler, zum Beispiel Barbara Schöneberger, schon über 15 Jahre bei ihnen. Ja. Er hat eigentlich ohne Ende richtig gute Künstler. Und ich selber war vor einigen Jahren, also weit über 10 Jahre zurück, auch schon mal 2 Jahre bei ihm. Dann haben wir nochmal ein Jahr zusammengearbeitet. Also er kennt mich wahnsinnig gut und wir haben viel erlebt. Deswegen gibt es auch ein Kapitel, wo ich unsere Zusammenarbeit beschreibe und wie ich mit meiner Art dem Alexander, der so viele Künstler gebändigt hat, der also locker schon, würde ich sagen, 40 Jahre, wenn nicht noch länger im Business ist, sich manchmal positiv an mir die Zähne ausgebissen hat, aber immer...
Weil du eigentlich seinen Job gemacht hast. Wir können es ja mal so sagen.
Ja, aber auch, weil er, ich denke, einen Teil an mir faszinierend finde, so wie ich meinen Weg gehe als Künstlerin, wie ich mich immer so durchsetze. Aber er auch weiß, man könnte vielleicht den ganzen Tag auch etwas unkomplizierter machen als Verona in seinen Augen. Ich meine, Männer denken anders. Mhm. Und ich bin halt sehr bunt und Alexander würde ich bei einer Zeichnung schwarz-weiß malen. Aber er ist klug und er hat viel Erfahrung und deswegen habe ich sein Zitat mit reingenommen, weil wenn irgendjemand das sagt, ist das ja nicht so spannend. Aber Alexander Elbertshagen, da ist das schon ein Kompliment.
Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
2.
Das Gute an dir ist?
Dass ich auf alles eine Antwort habe.
Was ist nicht so prickelnd?
Weiß ich nicht.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
Soho House in Los Angeles. Ich habe mich in ein falsches Bett gelegt und angefangen, das Frühstück zu essen, was da stand.
Und das gehörte wem?
Das weiß ich nicht. Die Tür war auf, irgendeiner kam rein, ich entschuldigte mich und verschwand so schnell ich kann in ein anderes Zimmer und zwar in mein eigenes.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
Also ich kenne viele Kommentare, aber irgendwie finde ich sie im Nachhinein toll. Irgendwo stand mal in der Süddeutschen, ich wäre ein Urknall eines Nichts. Aber das muss man erst mal werden.
Bio oder konventionell?
Bio.
Hund oder Katze?
Hund.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Fruchtzwerge.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Taschen.
Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
Donald Trump.
Wieso?
Ja, der könnte viel von mir lernen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube einfach, eine ganze Nacht mit Donald Trump, ohne ein moralisches Angebot, versteht sich. Ja, das wäre doch sensationell. Den mal einen ganzen Tag erleben, das ist doch interessant. Also das finde ich super spannend.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
In der Erziehung bei meinen Kindern, da sie noch nicht 18 sind, was Alkohol und Zigaretten betrifft. Da bin ich ganz streng, da bin ich ja Vollspießer. Bei mir gibt es da nicht, ach ja, heute ist mal Silvester, da kann er ja schon einen Schluck trinken und eine rauchen, kann er auch langsam mal. Besser zu Hause als unterwegs. Ich kenne viele Mütter, die das so sagen. 15, aber seine Freunde sind ja auch so, 16, 17. Und wenn ich immer so streng bin, dann höre ich von anderen Müttern, ja mein Gott, haben wir doch auch alle gemacht. Und ich, nein, haben wir nicht.
Dein fiesester Kinderstreich?
Ich habe behauptet, dass ich super Haare schneiden könnte und dass sie für 5 Euro alle einen neuen Haarschnitt bei mir bekommen.
Und, wie viele hast du gemacht?
Ich glaube so 8. Eine hat mir vor kurzem noch geschrieben mit einem Foto aus der Geschichte, weil sie mich natürlich auf Instagram gefunden hat. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, Patricia F. aus Bad Oeynhausen oder irgendwas, mit diesem Foto, wie ich ihr damals die Haare geschnitten habe. Ich war 14, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber sie standen in Reihe und Glied und haben bezahlt und hatten alle nachher einen
Haarschnitt.
Einen schönen Haarschnitt.
Deine erste große Liebe hieß?
Meine erste große Liebe Kai.
Dein erster Kuss war wo?
In der Schule im Fotokurs.
Dein erstes Auto war ein?
Lada Nova aus dem Osten, Jeep.
Die längste Zeit, in der du einem Mann treu warst?
Ja, muss jetzt Franjo sein mit 20 Jahren. 19, Entschuldigung,
fast
übertrieben. Also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich die Jahreszahl. Nein, ich war immer treu, aber Franjo jetzt mal ganz kurz mal nur 19 Jahre.
Und das schönste Kompliment, was dir je ein Mann gemacht hat?
Du könntest auch eigentlich ein Mann sein, wie du dich benimmst.
Verona, ich würde jetzt gerne einen Wunsch-Hit für dich spielen. Gibt es einen Song, mit dem du vielleicht was verbindest oder den du einfach nur cool findest, wo du sagst, der passt ins Radio jetzt?
Mal was überlegen. Denn? Habt ihr?
Haben wir was?
Habt ihr was? Ich muss schon wieder lachen. Also meine eigenen Songs kenne ich ja eigentlich alle, ne? Aber welcher ist denn so, mal überlegen, welcher hatte denn immer eine tolle Bedeutung? Tja, da kommen wir weiter.
Nee. Ansonsten spielen wir gerne auch nochmal Chocolate und Ritmo
della Noche. Oder wie wäre es mit Kirsche, Kirsche, Dame? Kennst du den Song noch?
Nee.
Sag den mal auf Englisch.
Ach Gott. Willst du?
Ja, wenn du ihn auf Englisch hast, auf Deutsch, hätte ich ihn noch lieber. Ja,
den habe ich zufällig auf Englisch da. Was Modern Talking anbelangt.
War das Modern Talking? Ist mir gar nicht bewusst.
Bin ich mir ganz sicher.
Kirsche, Dame. Aber auf Deutsch. Vielleicht könnt ihr den ja mal einsingen, so im Studio. Es wird ein Hit.
Da finde ich, glaube ich, keinen. Ich bin der einzige Modern Talking Fan.
Ja, du schaffst das. Du schaffst das.
Und
du,
ich kann aber, du ich kann, schaffst ich das. Kann nicht, obwohl, wenn man nicht singen kann, kann man trotzdem.
Ja, du musst einfach an dich glauben und alles geben.
Dann machen wir das.
Ja.
Dann machen wir das. Kirsche, Kirsche, Dame, jetzt genau. auf Englisch. Für Verona Poth, hier ist Radio SAW.
Dankeschön.
Verona, wir müssen auflösen. Mhm. Wie viel war es nochmal, das unmoralische Angebot? Das einzige übrigens, oder kam da noch was?
Nein, das einzige unmoralische Angebot waren 1 Million Euro. Und und
dass du ausgeschlagen hast?
Das habe ich ausgeschlagen, aber er war gar nicht so unbekannt, denn er hatte uns ja seine Kontoauszüge zugeschickt und auch...
Ach so.
Natürlich.
Und als Beweis hat, sozusagen, dass er...
Ja, mein Manager hat sich da einen Spaß draus gemacht. Er hat am Anfang zurückgeschrieben, da könnte ja jetzt jeder kommen und so ein Angebot praktisch vermitteln oder drum bitten. Und dann hat er gesagt, er bräuchte da genauere Auskünfte. Da war er sofort bereit, eine Kopie seines Ausweises zu schicken. Oh. Danach kam eine E-Mail.
Also du weißt, wer es ist sozusagen.
Ja, also den Namen. Ich habe den natürlich nie kennengelernt. Mhm. Und es kamen natürlich auch Kontoauszüge, wo einige Stellen geschwärzt waren, aber wo er eben auch zeigen wollte, dass er liquide ist. Und auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, dass mein Manager mir die Geschichte aber erst fast ein Dreivierteljahr später erzählt hat, weil er dachte, ich würde mich darüber wahrscheinlich total aufregen und alles. Und ich habe auch am Anfang gedacht, der macht einen Spaß. Und ich habe gedacht, Alon, das ist doch Blödsinn, das ist doch Quatsch. Und ich war ja schon verheiratet mit Franny und wir beide haben einfach gedacht, der Alon macht einen Witz. Und da hat er gesagt, nein, hier guckt er den ganzen Verkehr. Hier, ich habe alles, die E-Mails, die Kontoauszüge, selbst seinen Ausweis hat er uns in Kopie geschickt. Und da fiel mir die Kinnlade runter und ich war sprachlos. Und das bin
aber
ich selten.
Du hast dieses unmoralische Angebot abgelehnt, wie auch zum Beispiel alle Playboy-Angebote, ne?
Ja, die Playboy-Angebote finde ich jetzt nicht ganz so unmoralisch, aber sie waren
nicht
das
Richtige.
Nein, die
waren ja auch nicht so lukrativ, oder?
Naja, doch.
Echt?
Also es ist ja schon sehr lukrativ, sich für den Playboy auszuziehen, weil man einfach als prominente Person schon eine stattliche Gage bekommt und jeder eine andere. Das ist Verhandlungsgeschichte, das weiß man auch. Und ich glaube, die höchste Gage, die in Deutschland eine prominente Frau bekommen hat, war Katharina Witt damals. Und das ist auch bekannt und das kann man auch nachlesen. 1 Million D-Mark.
Oh.
Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Mhm. Und das bekommt natürlich nicht jede prominente Dame, aber es ist immer Verhandlung. Wer ist gerade gefragt, ne, wen würde man gerne unbedingt nackig sehen? Und da gibt es dann schon von 5.000 aufwärts unterschiedliche Angebote. Also lukrativ ist es geworden, aber ich wollte es halt nie.
Ein emanzipatorisches Schlusswort gönnen wir uns jetzt noch aus deinem Buch. Zitat aus deiner Biografie. Es stimmt, dass ich mir aus Geld viel mache, aber mit dem feinen Unterschied, dass mir nur meine eigene Kohle viel wert ist.
Das stimmt. Also meine Zitate, wenn ich jetzt nochmal ins Buch schaue,
also
dann fangen sie oft so an, dass ich denke, hoffentlich schafft der Leser es weiterzulesen, weil am Anfang hört sich das ja anders an.
Nein, also
das Ende verrät immer meinen wahren Gedanken und das stimmt auch. Ich interessiere mich nicht für fremdes Geld, weil davon habe ich ja nichts und das ist ja auch schön, wenn jemand da sein Geld hat, aber mein eigenes ist immer dann interessant, weil ich selbst verdient habe und wie gesagt, damit auch schöne Dinge bewirken kann.
Soll ich dir was sagen, Verona? Ich habe nicht die Hälfte von dem fragen können, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Wir müssen uns vertagen.
Genau.
Das hebe ich mir alles auf. Das lohnt sich noch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ich sage auch Dankeschön für das Interview.
Nett, sich kennengelernt zu haben. Du begleitest mich schon die letzten 25 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Ja,
irgendwie
warst
du immer da.
Lang. Ja, ja, wenn man, glaube ich, in das Buch reinschaut, gibt es auch immer diesen Effekt einfach, oh nein, oh ja, das stimmt. Das habe ich
genau.
Man
genau.
denkt dann auch irgendwie, wie lang ist die Geschichte eigentlich, weil man ja manchmal sich nur mit den Jetzt und Hier beschäftigt. Aber
gut,
geht ja auch nach hinten.
Gönnen wir uns noch den Ritmo della Noche?
Den Ritmo
jetzt, wo ich weiß, dass du das warst.
Ich bin jetzt, wo ich hier wieder vor dem Mikrofon stehe und einige Radiosinterviews hinter mir habe, bin ich eigentlich schon wieder mit dem Gedanken, wirklich gerade sozusagen nochmal Ritmo della Noche, nochmal komplett neu.
Ein Remix.
Ja, nochmal einen Remix draus zu bauen und es nochmal neu aufzulegen.
Genau.
Wer weiß.
Und dann treffen wir uns, dann stelle ich die restlichen Fragen, die hier noch...
Genau, auf den anderen 100 Zettel.
So viel. So. Verona, war mir eine Freude. Bis dahin, wie man in Düsseldorf sagt, tschö.
Tschö. Tschö mit Ö.
Sie hat's allen gezeigt, die Lebenskünstlerin Verona Poth. Die besten Interviews aus meiner Radioreihe hört ich hier auf diesem Kanal und zwar alle 2 Wochen. Ich hole sie raus aus dem Interviewarchiv, habe ich beschlossen, und packe sie rein ins Podcast-Universum. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr sowieso keine Folge mehr. Sina Peschke Best of Guests gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar oder ein paar Sternchen, ganz wie ihr wollt. Ich danke euch schon jetzt fürs Zuhören und bis in 14 Tagen.